Ladies and Gentle Beings, meine Daseinsformen und Menschen, herzlich willkommen zu Tag 2 von Lightning Talks. Nein, Session 2 an Tag 3. Ja, danke. Good. Are there people in the audience who don't speak German? Only English? Yes, one, two, okay. Do you know how Lightning Talks work? Yes, okay. So I'll try to switch between English and German. Ich habe natürlich keinen Einfluss darauf, ob die Talks auf Deutsch oder Englisch sein werden. We'll see if you understand it. If not, maybe ask your neighbor to translate or we'll see. Wir haben heute tatsächlich 5 Slots schon vorbereitet und ich glaube, wir können auch gleich loslegen mit der Nummer 1, Caitlin. Ja, da ist Caitlin. Writing Games in Rust with Bevy. You can come up. Okay. Here's your microphone. Yes. You can click or use the arrow keys. 10 minutes for you.
Hello. My name's Caitlin, and for the past 3 months, I've been working part-time, about 20 hours a week, on writing a commercial, large-scale game in Rust with Bevy. And I'm here to talk about the experiences I've had there, the challenges, and where Bevy is kind of really awesome and makes game development amazing. So my perspective here is coming from a Rust developer. I've been writing Rust professionally for about 2.5 years now. And I have been working primarily with open tooling. That means the artists I worked with use Blender, no Adobe products, sadly forced to use GIMP, and of course the Rust toolchain and Bevy and all that good stuff. Working with artists is actually something quite interesting when you're working with open source toolchains, because all artists will say that, yeah, I use Blender, this is great. But when it comes to actually exporting, managing, setting things like Y up and things like this, it's a bit of a challenge. So we're going to talk about that, and we're going to talk about sort of large-scale game development. Before I go too much further, I'll tell you what I have been working on. Anyone here familiar with like Factorio or Satisfactory? Yeah. My game
is a... Was that a rhetorical question?
Huh?
Was that a rhetorical question?
Yeah, I figured. They say audience participation is a good sign, right? It's an easy hands up. So my game right here is a sort of factory automation game in the style of Factorio or Satisfactory. So let's talk about Bevy. Bevy is an open source game engine written in Rust for Rust developers. I say this because Bevy is truly code first. If you've had experience writing in Unity or Unreal or Godot, there is a UI, a tool, a system of sort of nodes and screens and menus that you use to create your game. When you start writing a Bevy game, you just get a main.rs file. You just get your fn main, that's all. And from there, you use NeoVim or Helix or whatever, and you work your way up. So it is an interesting project in that aspect. It's community-oriented. As features come up, pull requests are submitted and features are added. I've been following a pull request adding a new format called FBX, which is a different story, but very, very rapid. People put in sort of issues and bugs requests, and I'm talking within 3 to 6 months, those are implemented into the engine mainline. Now, it is extremely opinionated towards open standards. If you want to use like Opus or Vorbis or GLTF or GLB, these file formats are supported natively. If you want to use MP3 or AAC or even like MP4, you need to actually sort of enable optional features, which make your compile time a little slower and a little less fun. So it's quite pleasant in the sense that it encourages people to develop open source games or at least use open source tooling. And lastly, what makes Bevy truly different is that it is data driven. There are everything is a data structure. You're never dealing with nodes and trees. It's just structs all the way down. And this is either beautiful or terrifying, depending on how much you like Rust. So, what does this actually look like in practice? When you create an application in Bevy, you have your FN main, and you just do your new app. This app is composed of several plugins, which you write, and those plugins are composed of several systems. Now, a system is a bit of code which can run on a certain trigger or run per frame. Bevy is architected based off the dependency injection pattern. I don't know if you're familiar. I hope so. And it works quite well. Now, when I said everything is sort of a data structure, I'm talking about these entities and components. It's a completely flat, hierarchical system. If you're wanting to sort of operate on your objects in the game, if you want to say, like, hey, these fabricators are taking in iron ingots and pushing out iron sheets, how do you actually manage those? There's no tree or sort of a hierarchical structure in that sense. You just have to do an ECS query. You're actually doing real-time queries over your components, and this makes for something very interesting. Bevy, by default, unless you tell it otherwise, is completely parallel, which means it'll take advantage of all of your CPUs, all the threads you can throw at it, which is excellent if you're writing a factory game. Part of why I chose this engine, because I don't want to get to the point where players have their mega factories and all of a sudden they're having 5 FPS even when they're looking at the ground. So let's take a look at how this works practical basis. This is the most basic Bevy app you can write. You have your main and your setup. You'll see here that we have our plugin, the default plugins, which creates a basic window in Bevy, and you have your system, which is setup. We have setup, which is this command, which is run here on startup, and all this does is spawn a camera into a 2D environment. And then from there, we're loading just a sprite from an asset. And the cool thing is, if you run this, you're going to get a nice little OpenGL or Vulkan or even DirectX 12 powered window, which will show your sprite. So it is text-based. It is sort of UI-free, but it lets you get to competent, brilliant games very quickly. So what does it look more realistically? This is my sort of root main of my game I'm writing. In the first sort of add plugin sections, you can see the dependencies I'm using. You have a bunch of well-supported libraries. And then in the second section underneath that game state init, you'll see my actual plugins to the code I'm writing. At my root, I'm using three plugins. The splash screen plugin, which preloads some assets for the main menu. The main menu plugin, which lets you change your settings and start games. And the game plugin, which contains the entire game. So if we want to look at what these sort of systems and plugins look like in more detail, we have this. This right here is a plugin for building management. What we see here is that we're needing a bunch of resources which are just living in memory until you query for them. We're adding a system that when the state is loaded, we populate the building assets, and then we have a bunch of systems that run as part of this plugin, building selection, update building cycles, handle building cycle complete after updating building cycles, that explicit non-parallel setup. And then we have a bunch of conditions, like don't run this before the game's loaded because things will go bad. And we actually have here a sub-plugin at the very end, building UI. When you click on a building, you know what sort of UI do you get. So far, if you're into Rust, I hope this isn't too difficult. The main challenge of Bevy, I've noticed, is structuring things in a clean way. And this is what I've come to work with, and this is what I recommend, the sort of highly ultra injection dependency injection model. And here's a system. All this does is run on every update frame or every update cycle. It checks for buildings that are cycling, and if they are done, if they're cycled, it creates an event and sends it off where another system takes over. All this does is it cycles through many different timers that represent the buildings. So we start with the application, the plugins, and then the systems, all of those which work in a parallel way against entities and components. So quirks, not Bevy's not all flawless and perfect, otherwise you wouldn't have like people using Unreal 5 and stuff. But it's quite nice. The problems I did run into while using Bevy is these open standards, GLTF, GLB, are not well known. I was hiring some artists and they're like, oh, I'm not familiar with what these are. What, like I just use the Unity asset exporter and it automatically imports all the Unity shaders that Bevy outputs and you don't have to worry about it. And I'm like, what are you talking about? I have to write a web GPU shader for this thing. I have to look at your tree of nodes and convert that into a web GPU shader. So that's a problem I had. Rapid progress is rapid changes. You know, you're gonna get as you're writing the game, I have to refactor a decent amount of my code every 6 months as a new Bevy version comes out. If you choose to write a game in Bevy, don't stop updating. Otherwise, you're gonna fall behind and be trapped on a dead version. And it's hard to collaborate with non-devs because there's no UI. And lastly, when you're talking about this, you know, with other people, like WTF is Bevy, no one knows. You have to explain it every time. But should you choose Bevy? I'm gonna say yes if you like Rust, if you like frequent updates, and if you're a code-first game dev, or if you're just cool. You don't use Bevy if you don't like Risk, you prefer GUI stuff, and you don't like Rust. I'll say thank you very much. If you want to learn more about me, you can see my Mastodon or my personal site here. And if you want to learn about the game I'm writing, you have exofactory.net. And thank you very much.
Thank you. That was perfectly spot on 10 minutes. Nice. One question. Can Bevy be implemented in Factorio?
Say yes.
Ooh, nice. The answer is yes for the stream. All right, just one note from our recording angels. If you are talking here, please don't walk in this direction because the camera can't see you. And please don't walk too much in that direction because the light is bad. If you just keep standing around here, that's perfect. Der nächste, ich werde muss wieder auf Deutsch wechseln. Tau Lepton. War gestern schon hier und hatte über Lastenräder erzählt und anscheinend haben so viele Leute ihn nochmal ausgequetscht, dass er gesagt hat, alles klar, er kommt heute nochmal und erzählt noch ein, zwei Dinge, zeigt noch ein paar Bilder. Jo.
Da ist das Mikrofon und mit der Maus kannst du das durchklicken. Ja, ich versuche es. Also ich habe jetzt keine Folien vorbereitet. Maus. Maus geht aus. Nein. Na? Wo Maus? Ja. Fangen wir mal. Genau, das ist mein kleines Lastenrad. Genau, die Story dazu ist, ich war einkaufen. Und wie ihr seht, ich war beim Mercedes-Händler. Ich habe ihm zu Wein gebracht, der heult, glaube ich, heute noch. Er dachte, ja, Kunde kauft natürlich AMG. Ich hätte gerne so was Blaues. Genau, das ist mein kleines neues Lastenrad. Jetzt seht ihr auch schon dann den ersten Einsatz. Also es ist ein Arbeitstier. Unten passt genau so ein Kasten Wasser rein, Bier, Mate. Das ist dafür ausgelegt. Oder passend für uns Nerds natürlich eine halbe Eurobox. Und oben kann man eine Platte drauf machen. Da passt eine ganze normale Eurobox drauf. Genau, das ist der Einkauf direkt, ich komme aus Tübingen, das ist bei Tübingen am Einkaufsladen. Genau, man kann auch sehr viele kleine Kästen da drauf werfen, das funktioniert ganz gut. Was richtig gut ist, ist gerade diese untere Lade, das heißt das Gewicht ist unten, das Ding fährt sich fast wie ein normales Fahrrad. Also er braucht so 2-3 Kurven und dann habt ihr euch dran gewöhnt. Genau, hier habe ich jetzt nochmal im Waldaufnahme, an der Seite habe ich nochmal so eine Tasche, da kann man auch mal einen Kasten Wasser reinmachen. Genau, man kann auch den Rucksack einfach reinmachen, so ein bisschen wie der Beisitz oder der Kofferraum einfach. Genau, man kann auch sein Vogelhäuschen damit transportieren und damit, genau hinten ist die Stange. Ein Tipp, den ich gerne euch weitergebe, ist, wenn ihr kurz weggeht, dann wollt ihr das natürlich nicht stehen lassen, weil so ein Ding kostet mal 6.000, 7.000, 8.000 Euro schnell. Besorgt euch ein Rahmenschloss und die Kette und wickelt die einfach hinten rum. Dann habt ihr den Vorteil, dass ihr das ganz schnell machen könnt. Das spart euch echt Zeit. Genau, das mache ich eigentlich bei all meinen E-Bikes. Hier ist dann auch das schöne, mein Garten. Ich habe jetzt 44 Quadratmeter Garten. Das sind die anderen Felder. Hier war ich dann mit dem Lastenrad auch auf der FSTK. Da habe ich kann man auch seine Retro-Konsole damit transportieren. Und das ist der Rückweg. Das ist so ein kleiner Trolley, den man hinten dran spannen kann. Den kann man einfach hinterher sich herziehen oder man klappt vorne auf und dann kann man mit einem kleinen Mounting quasi das unter den Sattel spannen und kann dann ein Trolley benutzen. Genau, das ist auch noch mein Garten, noch mehr Garten. Das war es dann, glaube ich, oder? Ja, Erdbeeren kann man auch transportieren.
Ich habe gesehen, der Ordner heißt irgendwie Transport Challenge oder so. Oder
Carry Shit Olympics wahrscheinlich.
Ja, könnte man
eigentlich. Also es gibt auch einen Hashtag Carry Shit Olympics bei Twitter. Seitdem, was ihr nicht nutzen sollt. Bei Mastodon gibt es das auch. Also
könnte man eigentlich so eine Challenge draus machen. Wer schafft es am meisten auf?
Genau, also da gibt es imposante Bilder. Carry Shit Olympics. Genau, da sind wir wieder bei dem AMG hier.
Wenn du links oben auf Browse klickst, dann kommst du zurück in die Struktur. Na, einmal ab. Rechts.
Ab. Ja. So, da war Cable Sheet Olympics nochmal ein bisschen mehr. Also ich habe ja mittlerweile mehr als ein Fahrrad, als jemand, der in einem E-Bike-Systemhersteller arbeitet, wie ihr seht. So kann man halt, also das ist jetzt mein, wenn ich zum Beispiel das große Rad in die Werkstatt bringen will, nehme ich den Anhänger, mache mein Klapprad raus, bringe mein Fahrrad zur Reparatur und fahre dann mit dem Klapprad und wieder zurück. Genau, das ist das Nächste, dass ich das vielleicht auch mal aufgeklappt haben will. Genau bei meinem Faltrad habe ich Probleme mit dem Verschluss, deswegen muss ich jetzt auch mein Faltrad offen transportieren können. Das ist so der erste Versuch. Genau, das ist nochmal der Trolley hier. Nur auch viel drauf machen. Man kann auch alte Röhrenmonitore transportieren, wie ihr seht. Der funktioniert noch, da kann man noch spielen. Genau, das war mein Gebrauchtwaren-Einkauf. Also wir sind ja nachhaltig, das heißt, wir kaufen bei eBay Kleinanzeigen defekte Geräte und fangen an, die zu reparieren. Ich will jetzt eigentlich keine Marken nehmen, aber das, was ihr da seht, da gibt es einen Webshop, da kriegt ihr Ersatzteile. Wenn ihr was kauft, guckt vorher, haben die Ersatzteile. Das geht bei dieser Firma. Genau, das ist auch nochmal der Trolley. Das war, glaube ich, nach dem Camp. Da habe ich Dinge beim Freund abgeholt. Das ist genau diese Tasche, die finde ich recht gut. Die hat so Spannteile rechts und links und ist nicht so wie eine Tasche, dass ihr dann, da habt ihr limitiert, wenn rechts und links mehr ist, dann kann das nicht aufziehen. Das könnt ihr einfach dann wie bei eurem Rucksack einfach die Gurte anziehen. Kann ich empfehlen. Genau, da passt auch der Rucksack rein. Genau wie hier seht ihr quasi das Mounting hier. Und das ist mobil, das ist einfach so ein Clip. Das heißt, ihr könnt das einfach in euren Rucksack machen, dann geht ihr in den Zug, nehmt euch ein Leihfahrrad und können dann den Trolley weiter benutzen. Genau, das alles nochmal hier, Trolley und so weiter. Das ist nochmal das Szenario. Da komme ich wieder heim. Ich habe schon ein bisschen viel Bilder. Hier seht ihr schon das Lastenrad von, das ist ein Shared-Lastenrad aus unserer Gemeinde. Da habe ich, das war dann bevor ich das mit dem Anhänger hatte. Das war die Vorbereitung, um mein Patenkind abzuholen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ihr nehmt das einfach das Klapprad mit. In dem Fall bin ich nach unten nach Tübingen, habe mein Patenkind am Bahnhof abgeholt und das Klapprad rausgeholt und dann ist mein Patenkind mit mir nach Hause geradelt. Genau, das hier, das ist der Abholpunkt hier. Wir haben da, wo Harthaus steht, in dem Dunkeln, da ist eine kleine Klappe drin. Da gibt er einen Code ein, dann kriegt er den Schlüssel. Dann könnt ihr das Garagentor aufmachen und rausholen. Und wir haben dafür auch ein Online-Booking-System. Das ist auch Open Source. Das könnt ihr auch, wenn ihr mal sowas bootstrappen wollt, auch machen. Was ich euch auch empfehle, ihr seht, bei meinen Fahrrädern sind überall so Erste-Hilfe-Kästen. Ich hatte jetzt gerade dieses Jahr 2, 3 Unfälle, wo ich dazugekommen bin und niemand hatte was dabei, weil die Fahrräder das nicht haben. Das war dann so die Lessons learned. Man braucht auch Erste-Hilfe. Genau, das sind wir jetzt, glaube ich, auch wieder durch. So, dann war's.
Also noch eine Minute, 2 Minuten noch.
Da mache ich noch. Das ist noch nerdiger hier. So, ihr könnt natürlich auch Spaß am Gerät haben. Die Zeile, die ihr hier seht, das ist mit meinem CAN-Bus-Tool. Da habe ich einfach ein CAN-Bus-USB-Device. Dann könnt ihr einfach die CAN-Utils installieren und wenn ihr das abfeuert, könnt ihr quasi Keep-Alive schicken und euren Akku testen. Das Gerät links neben dran ist eine elektronische Last. Das heißt, wir haben jetzt hier links 40 Volt und 2 Ampere. Genau, man kann die auch aufmachen. Es gibt auch durchaus Seiten, wo ich gezeigt werde, wie man die reparieren kann. Oft ist einfach nur das BMS kaputt. Hier sind es Fotos vom BMS. Da gibt es auch für die typischen großen Player gibt es eigentlich Anleitungen, welche 3, 4, 5 Komponenten kaputt sind. Und wie ihr seht, ist es auch relativ viel steckbar. Genau, hier sind Stecker zum Beispiel dran. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, das ist ein System von 2018, 19. Das heißt, die neuen Systeme wird wahrscheinlich schwer, die zu reparieren. Disclaimer, es wird schwer zu reparieren bis 2027. Ab 2027 im Januar wird es eine neue Verordnung geben von der EU. Und da müssen E-Bike-Akkus auf Zellebene tauschbar sein. Das heißt, ihr werdet in Zukunft neue Zellen in die Akkus einbauen können. So, meinst du euch?
Passt? Jo, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Also ihr habt hier zuerst gehört, Bahnbubble war gestern, GPN 25, die Geburtsstunde der Lastenrad-Bubble. Gut, auf meiner Liste ist als nächstes Chiron mit hübschen Katzenohren. Hör mal drauf.
Bisschen, da ist dein Mikrofon.
Nur auf dem Bildschirm oder sehe ich auch hier, was du
anzeigst? Ja, nur auf dem Bildschirm.
Okay,
nicht so toll.
Oh, gut.
Du hast hier einen Pfeiltasten.
Okay. Yeah, this works. Okay, so I've built some cat ears. I wanted to make the move and I might have slightly overdone it. So we're gonna look at that. First of all, who am I? I'm Chiron, currently studying aerospace. I am not an expert at anything electronics. I just made it work, I think. Yeah, first of all, I had some requirements for what I wanted to achieve with this, because most cat ears you see, but if you look at moving cat ears a lot, most of them are driven by normal model RC plane servos and they tend to be noisy, so I wanted it to be silent. I wanted them to be able to move pretty quickly. I wanted to have them a long battery life and preferably not burn my hair off. And I also wanted to have them at least somewhat easy to make. So yeah, this is basically the standard solution you see. You take a bunch of RC servos, you plug them into an Arduino and it works-ish. It tends to be pretty loud, it tends to be unreliable, especially with cheap servos. That was one too far. Then there are stepper motors. This might be the first obvious option because you can drive them truly silently if you have enough microsteps. But the problem with those is really that you constantly have a high holding current. So that was pulling like 10 watts continuously on the top of my head. That got a bit too hot and it still didn't have enough torque. So we end up at this. So you take a brushless motor, you take a brushless motor driver, and you take a magnetic position sensor. And with a good bit of software, you can then precisely control the magnetic field of the software to create the wanted amount of torque. And then you can put a velocity controller on top of the torque and then a position controller on top of the velocity controller. So looking at the chart, BLDC motors are perfect, except they're not that easy to control. Or are they? So there's this nice library that I found called Simple FOC. It's an Arduino library. It's written pretty well. It's very well documented. It has a bunch of sensors already implemented that you can just plug in. This is an MT6701 sensor, and it just works. And they also have designed a bunch of their own custom PCBs with common components that were, I think, sometimes even designed during the chip shortage, so very long-term available components. And they can be had for very cheap from AliExpress. So yeah, field-oriented control is found in many places, and it's just awesome for basically everything robotics or just interaction with human. So for example, the right one is the MIT Cheetah. It uses BLDC FOC control because you really want a robot to control the amount of force it puts on the ground. If you use a normal servo, it really has the problem that it will put its foot where you tell it to no matter what. And if you want to respond to terrain, that's a bit of a problem. Also on the right, it's a bit of another thing. Simple FOC has a bunch of cool demo videos on their YouTube, which I would recommend you check out. This is haptic feedback you can do, for example, with brushless motors, like a knob with a different amount of indents in the encoder, depending on what you're doing with it. Yeah, so finally, to finish out the ears, which is cutting out a lot of debugging here, but I took some ears from AliExpress, cut out the bottom, glued in a U-channel that was 3D printed, put together a bunch of stuff on a breadboard, and finally on this. And if I switch them on now, if I find the button, you can see they move pretty smoothly. And if we look at our requirements again, they are completely silent. I cannot hear them right now. I can only feel that they're moving on my head, but I cannot hear them at all. They can move pretty quickly. If you if you pay a bit of attention, you can see they make some small flicks. And they have a very long battery life. If we have a look, they've been running all day. And we are at 61% battery on a 10,000 milliamp hour power pack. And yeah, they don't get too hot. They draw very little current. That's why the battery lasts so long. So I can touch them right now. They're like warm-ish. But they're not really getting that hot, because one of the main benefits of a BLDC FOC is that you really only pull power if you need the torque. So if you have a mechanism with low drag, or if you have a resting state in which there's not a bunch of constant force on it, it really does not pull any power at all. You only take the power when you need it. Yeah, easy to make. Maybe they will be eventually, but this wasn't the easiest. But as I said, the library is pretty awesome and did a bunch of the heavy lifting on the implementation side, so I only had to contend with fixing the hardware. So in case you're interested in building something with FOC, I think it's interesting to go over a bunch of the problems I had, or at least a few of them. So first of all, Espressif did some random changes in their framework somewhere, and of course the library stopped working. So the solution currently is to find the old version, the last version they released before the update. I have the repo for the code linked at the end. You can just look in the PIO file for the exact version you need if you want to try this with an ESP32. On an RP2040, it just works. The motors don't have any protection for screws going in too deep. You can imagine what that means. So I have a nominal phase resistance of 22 ohms per like this is a Y configuration motor, so it is through two phases. That went down to 6 ohms and it started smoking. I cannot recommend. I went through all my spare motors making this in time for GPN. It was not time for another AliExpress order, but it worked out exactly. Then the encoder board is not documented at all, so I had to reverse engineer it from the data sheet of the chip and just looking at the traces. It worked. This one is convenient though, because the holes are not in the right place for the hole pattern on the motor, but there's no important traces where the holes need to be, so you can just print the jig and drill the holes where you need them, and now they're just sandwiched under the motors up here and just clamped in there. Then, yeah, the RP2040 doesn't have hardware floating point. Simple FOC is a very floating point heavy library, so you end up with a bunch of problems that you just don't get the amount of loop speed to get stable control on a very fast motor like this one. Yeah. I also, for a bunch of time, I had the problem that the motor kept shaking itself to bits, and no matter what I did, it didn't stop. So it turns out the screws were loose, and the motor, when it was accelerating heavily, was twisting against the sensor, therefore throwing off the reading and causing a feedback loop. So be careful to always mount your sensors very, very well if you try to work with this. This took ages. Also, tuning the PID loop is a bit of a thing, because an overtuned loop oscillates, an undertuned loop also oscillates. So it's sometimes a bit hard to know in which direction one should go to tune the parameters. Also, if you, the amount of loops you do per second changes, your parameters also change. So you might want to fix that. I didn't in my code. I only thought of that basically just now, that I should probably fix that, but we'll see. Also, I'm only reading the IMU, so for the animations, I've at the moment only got an IMU on there to just sense head orientation. And I cannot query that every time the control loop runs, because the I2C response is just too slow. So I have it that currently every 10 milliseconds, it actually asks the IMU, and then the control loop was stable again. Before that, once again, if it doesn't work, the failure case is usually it tries to shake itself to bits. I had it stuck down with double-sided tape on my desk, which helped. Yeah, so final cost is actually not that much. It's about 50 euros, because the motors you can get for about 10 bucks each. The sensors are relatively cheap. The ears were relatively cheap, and I got very lucky that they match my hair color. If they don't match yours, you're going to have to improvise. But otherwise, yeah, this is relatively simple to build, and even if you don't want to build these ears, just build something with haptic control, with robots. These actuators are perfect for that. And tools-wise, just an 80-euro oscilloscope that's proven incredibly valuable. I couldn't have afforded anything better, but even just this was very useful for just debugging, okay, is the signal even there or not? And yeah, just a simple soldering iron. Again, I'm not a hardware engineer. I just sometimes pretend to be one. So I got it working, and I think you can do some pretty cool stuff with this technology too. So for the future, I hope to add some more sensors. It's been suggested to me to add a head pad sensor. otherwise, I'm also welcome for audience suggestion on what else should be added. Then probably once a custom PCB. This looks cool, but it's a bit unwieldy, easy to break, and yeah, it needs some more work. Then also more animations. Someone else was walking around the GPN earlier who had a bit more animations, like detecting walking steps and moving the ears with it, which looks pretty good. I just didn't have the time to implement that now. And yeah, one other idea is maybe have a microphone in there and try to listen in directions. But currently, the one rotation axis is offset, so if I rotate the ears to the side, they also end up pointing to the ground. So you really want a two-axis motion system. But good luck fitting two motors into the ear. They're already not that small. And also, you need to keep both rotation axes close to the head, so you're not rotating the ear around the tip of it and just having it float above the head. So if anyone has creative ideas of how to do that, please come talk to me. I've been thinking about it way too much. Also, another idea that might work on this technology is building an animatronic tail. But I'm going to try to finish one project, or not, because I got distracted. Either way, you can find the code on GitHub. It is not documented at all. I didn't think I would hold this talk. I didn't think anything, but it exists. Open an issue if you're interested. Just bother me or call me on Dect. We're probably not going to be here right after the talk, but after Sysadmin Nightmares, which is the talk that follows this one in another room, I might be outside there if you want to chat to me there or just call me on the Dect. That's about all I got on this. Yeah, pretty much.
Thank you very much. Thank you. You say they don't get too hot, but that's a lie, because that's the hottest shit I've seen today. That's amazing. I've seen a lot of cat ears. I like even like things that you can buy that read your brain waves, like detect if you're angry. Yes, yes. And in the end, they look shit. But this is great. This is awesome. Next talk. Florian, is Florian here? All right. Yes, we still have time. That's good. Sorry. Dein Mikrofon ist hier.
Ja.
Und du kannst mit der Maus klicken.
Wo ist der Talk?
Eins weiter und dann einfach einen Pfeil weiter und dann genau.
Ah, okay. So, ich bin Florian Wesch. Ich erzähle euch ganz kurz mal, was ich dieses Jahr gemacht habe auf dem Raspberry Pi, und zwar Code auf diesem Videocore Coprozessor von des Pis auszuführen. Wie es dazu kam, ist, ich habe die Software Infobeamer programmiert, die hier immer in den Pausen läuft. Und die kann ja auch Videos abspielen. Und da kommt es immer wieder mal vor, dass man Videos nicht nur um 0 Grad drehen will, also einfach so anzeigen will, oder um 180 Grad drehen will, sondern dass man die auch mal um 90 oder 270 Grad drehen will. Und früher, zu so Pi-3-Zeiten, hat der Pi ja noch so eine Closed-Source-Firmware gehabt. Und da konnte man einfach sagen, ja, zeig mal so ein Videoframe einfach 90 Grad gedreht an. Das hat da irgendwie Magie intern gemacht und hat es dann angezeigt. Heutzutage, gerade auch mit dem Pi 5, gibt es diesen Mechanismus nicht mehr. Da ist alles ziemlich cool eigentlich. Das ist so DRM und KMS. Das sind so Standard-Linux-Mechanismen, um Bildschirmausgabe anzusteuern. Und da gibt es aber eine Rotation-Property, aber die kann nur noch 0 und 180 Grad annehmen. Weil, ja, 180 Grad Rotation ist ja einfach zweimal ein Flip und das kann halt die Hardware einfach so mit null Overhead. So, also wie dreht man jetzt um 90 oder 270 Grad? Und davor erstmal, wie sieht so ein Videoframe aus, wenn das aus dem H264 Decoder rausfällt? Dann hat man also nicht ein RGB-Image, also nicht 3 Byte pro Pixel, sondern hat irgendwie ein UF-420-Bild. Das besteht aus einem Luma und 2 Chroma-Frames oder Layern. Und es sieht dann so aus, also man hat einmal die volle Auflösung für Helligkeit und zweimal so Farblayer. Und wenn man die übereinander legt, dann kommt wieder das original bunte Bild bei raus. Aber der Vorteil davon ist, dass das nur 1,5 Byte pro Pixel braucht, weil einfach die Farblayer kleiner sind. So, und man kann das jetzt einfach so, jetzt würde ich es gerne einfach drehen. So, wie mache ich das? Bisher dann auf dem Pi 3 mit diesem neuen Mechanismus mit DRM und KMS. Ja, habe ich erstmal probiert, das über OpenGL zu drehen. Also man kann natürlich so ein Videoframe dann in OpenGL als Textur importieren und über OpenGL natürlich beliebig drehen. Nicht nur 90 Grad, aber mir ging es jetzt um diese Cases. Da hatten wir aber das Problem, dass bei dem Import ein Konvertierungsschritt passiert, der dann das nach RGB konvertiert und damit hat man wieder höhere Speicherbandbreite, die dafür notwendig ist. Ja, und wenn man das auf dem Pi 3 macht, der Pi 4 und 5 sind da schnell genug, die können das, aber auf dem Pi 3 hat man dann irgendwie bei Full-HD-Videos, wenn man die drehen will, nur noch 38 FPS und das ist natürlich nichts. So, dann habe ich probiert, ich kann ja die einzelnen UF420-Planes einfach über Neon, das ist irgendwie Instruction-Sets für den ARM-Prozessor auf dem Pi, drehen. Das habe ich auch hingekriegt, da kann man dann 8x8 Blöcke jeweils so transposen. Braucht natürlich dann ganz schön viel CPU. Läuft, aber hat mir nicht so richtig gefallen, weil ich will ja nicht alles mit CPU-Last vollmüllen, wenn es nicht notwendig ist. Und dann hat sich über das Pi-Forum ergeben, dass es auch den Videocorp-Coprozessor natürlich gibt. Und den kann man auch tatsächlich ansprechen und der hat einen Execute-Code-Mailbox-Command. Mailbox heißt einfach, dass man irgendwo Speicherbereich, schreibt man irgendwie Daten rein, übergibt es dem Linux-Kernel, dann macht er irgendwie intern irgendwie Kommunikation mit dem Coprozessor des Pis. Und dann kann man da tatsächlich direkt einfach einen Pointer übergeben, wo er hinspringen soll und irgendwie die R0 bis R5 Registerinhalte. Also man kann da wirklich auf dem Coprozessor einfach irgendwo hinspringen. Und da habe ich gedacht, ja, da kann man ja vielleicht was mitmachen. Das heißt, ich muss erstmal irgendwie Code dafür erzeugen, muss dann irgendwo hinschreiben, muss dann die physikalische Adresse rausfinden, weil ich kann halt nicht zur virtuellen Adresse springen, weil der Coprozessor weiß nichts davon, der kann halt nur physikalische Adressen adressieren. Ja, und dann kann ich eben über den Coprozessor, über diesen VPU, kann ich Bilder transposen. Nicht jetzt rotieren, sondern nur einen Transpose machen, aber das ist nicht so schlimm, weil wenn ich einen Transpose mache und danach einen Flip, dann kann ich beliebig rotieren. Also da habe ich jetzt auch ein Beispiel dabei, das ist aber ist eigentlich auch egal. Also ihr müsst mir das glauben. Also ein Transpose reicht, um 90 oder 270 Grad zu rotieren. So, da gibt es tatsächlich einen GCC-Port, der sogar einen C-Compiler dabei hat, aber das war für mich jetzt nicht so interessant, sondern für mich war nur der Assembler relevant und Object-Dump, weil ich wollte einfach nur den Binärcode, den ich dann irgendwo hinschreiben kann und den ich dann ausfüllen kann. So, dann lade ich also irgendwo in einen Speicherbereich, wo ich die physikalische Adresse rausfinden kann. Und springe da dann über diesen Mailbox-Crawl hin. Jede Menge Crashes später habe ich dann rausgefunden, was man da alles machen kann. Und der VPU-Coprozessor auf dem Pi ist ziemlich cool, weil der hat 16 General-Purpose-Register, also so die üblichen R1 bis R15. Hat noch ein paar mehr, aber das sind halt die man beliebig benutzen kann. Und er hat ein 64x64-Vektorregister, was man sowohl vertikal als auch horizontal ansprechen kann. Das heißt, mit dieser Instruction, die da steht, da kann ich 16 mal gleichzeitig 16 Bytes horizontal lesen und danach später 16 mal 16 Bytes wieder vertikal zurückschreiben. Und damit kann ich halt blockweise dann jeweils drehen. Wenn ich das über das ganze Bild mache, dann habe ich es am Schluss irgendwie insgesamt transposed. Es gibt auch noch 16- und 32-Bit-Operationen und noch jede Menge Zeugs mehr. Also wenn das interessiert, das ist eigentlich ganz cool. Kommt ein paar Jahre zu spät, weil Pi 3 ist so ein bisschen out of date so inzwischen, aber ich fand es trotzdem ganz interessant. So, und wenn man das macht und so ein bisschen den Rest zusammenprogrammiert, dann läuft es tatsächlich und hat dann tatsächlich am Ende 60 Frames pro Sekunde, also das, was mein Ziel war. Genau, und das hat dann funktioniert und hier sind noch die Links, also das eine ist die Toolchain, das andere ist das Forum-Post auf Raspberry Pi, wo das alles so ein bisschen diskutiert wurde, was man da für Ansätze machen kann. Und dann habe ich noch so ein bisschen Sachen verlinkt, also unter anderem den Instruction-Sets gibt es auf dem GitHub-Link ganz unten. Ja, also wer da Lust hat, so ein bisschen mit dem Coprozessor des Pis rumzuspielen, da kann er da mal drauf gucken. Für den Pi 5 ist es leider nicht mehr relevant, weil der hat diesen Coprozessor zwar immer noch, aber benutzt den eigentlich für fast nichts mehr. Der benutzt den nur noch fürs Booten, glaube ich. Also der ist halt dafür da, irgendwie den Kernel zu laden und den ARM-Prozessor zu starten und so oder irgendwie hinzuspringen. Aber ansonsten macht er nichts mehr, aber auf den älteren Pis hat er halt auch Video-Decoding und sowas übernommen. Genau, das ist eigentlich alles. Wer Fragen hat oder so oder irgendwie da mehr wissen will, da kann ich noch jede Menge Zeugs erzählen. Der kann mich gerne nachher ansprechen. Danke.
Dankeschön. Dankeschön. 60 FPS, die Gamer atmen auf. Endlich. Du hast gemeint, man kann mit dir noch reden. Wo findet man dich ungefähr im Hackcenter? Auf der Wiese geradeaus links. Hast du entdeckt oder so? Oder? Okay, dann rennt einfach schreiend raus und sagt, ich will auf dem Raspberry Pi Coprozessor. Alles, ja, den Infobeamer-Dude, alles klar.
Wunderschön. Wir sind am Ende unserer vorher angemeldeten Slots, aber wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. We have done all our available slots, but there's still 15 minutes left. Das bedeutet, jetzt können noch Leute spontan aufstehen und Ideen vorbringen. Wir haben hier eine Internetverbindung, das heißt, ihr könnt irgendwie spontan Slides aus dem Internet ziehen oder ihr bringt einen totally not sketchy USB-Stick mit. Oder ihr stellt euch einfach hin und macht Pantomime oder ein Public Statement, wie es euch gefällt. Anything is allowed. Ist das eine Meldung? Oh, da kommt er geslidet. Sehr gut. Ja, ein Mikro.
Ja, hi. Was?
Hä? Noch schon
was? Nee, ich brauche da gar nichts. Vielleicht kann die Kamera hier auch die Bühne hier so ein bisschen zeigen. I don't know. Also ich habe ja diese Heelys, mit denen kann man so wunderbar rumrollen. Und das macht total Spaß und ist super awesome. Ich bin Goku, by the way.
Hallo, Goku.
Ja, und früher gab es von den Heelys auch die Mega Wheels. Das waren Rollen mit 5 cm Durchmesser und die waren breiter und die gab es ab Schuhgröße 42 und die waren mega smooth und die waren irgendwie auch so an echte Skater irgendwie gerichtet. Da kann man dann tatsächlich auch so richtig rumskaten. Und ich habe hier jetzt nur die Kindervariante, diese Kinderschuhe. Auf jeden Fall, die werden nicht mehr hergestellt, diese Mega Wheels oder die Heelys mit Mega Wheels. Und nur noch diese anderen. Und ich habe in den letzten Jahren noch auf eBay und anderen Plattformen Heelys mit Mega Wheels gefunden, also so New Old Stock. Als ich die gekauft habe, dann sind die quasi einfach zerfallen, weil das Material einfach halt schon gealtert war. Ich würde mir voll gern aber so Heelys motorisieren. Und vielleicht ist es auch ein Projekt, wo jemand Interesse dran hat, keine Ahnung. Also ich finde es mega cool, wenn ich da so rumdüsen könnte. Und ich würde es gern mit Mega Wheels machen, also mit größeren Rollen. Und hätte echt Interesse, also falls es irgendjemand gibt, der weiß, wie man so Schuhe herstellt, dass man die sich vielleicht selber machen kann und wie man so einen Brushless DC-Motor, das wäre nämlich meine Idee gewesen, Brushless DC-Motor, Außenläufer, beschichtet, so mit irgendwie Polyurethan oder sowas. Also falls jemand da irgendwie Informationen drüber hat, darf er sich gerne bei mir melden. Es wäre goku@hardico.de oder einfach nach Goku fragen oder Goku auf Deckt anrufen oder sowas, dann findet ihr mich. Wäre mega nice, wenn ich auch noch jemanden finde, vielleicht um das Projekt zu machen. Ja, dankeschön.
Jo. Das finde ich auch sehr nice. Goku@hardico.de, dieselbe Domain wie auch meine pony@hardico.de Adresse. Hey, Hardico. Gut. Ja, wir haben immer noch Zeit. 10 Minuten noch. Fühlt sich noch jemand motiviert? Ich kann auch noch ein bisschen Zeit schinden, gar kein Problem. Ich höre mich immer gern reden. Schreit, wenn es zu viel wird. Gut. Wo ist denn der Beamer hin? Ist der... Ah, okay. Sehr schön. Was wollte ich noch alles verkünden? Ah, ja, stimmt, genau. Wer von euch kennt Ruffle, den Flash-Emulator? Ja, 1, 2, 3, 4, ja. Okay, der Rest für euch habe ich das jetzt mal hier. Jo, genau, ruffle.rs ist die Domain. Es geht um Flash, Adobe Flash. Und warum höre ich jetzt niemand stöhnen vor Schmerz? Ja, wir erinnern uns alle, es war großartig und es war schrecklich zugleich. Ich meine, Flash war ja eine absolute Security-Katastrophe und ist gut, dass es gestorben ist. Andererseits ist damit leider auch ein großer Teil unserer Kindheit gestorben, nämlich die ganzen coolen Flash-Games im Internet und so weiter. Ein Großteil des frühen Internets lief auf Flash. Und es ist jetzt alles irgendwie nicht mehr abspielbar. Or is it? Denn wir haben hier Ruffle, ist ein Open-Source-Projekt von Leuten, die sich zum Ziel gesetzt haben, das einmal komplett in Rust neu zu schreiben. Ja, das ist ein titanisches Unterfangen. Aber wie ihr seht, es funktioniert schon. Die sind inzwischen schon richtig weit, wenn man hier oben auf Compatibility klickt. Es gibt zwei verschiedene Versionen von Flash und hier die Progress Bars. Vor 2 Jahren waren hier die Action Script 3 war noch auf so 30%. Inzwischen sind sie hier bei 90%. Also die richtig aktiv und ein richtig cooles Projekt. Da geht es richtig voran. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr irgendwie eure Lieblingsspiele noch von früher habt, mit Ruffle funktioniert das jetzt alles wieder und man kann das einfach sich runterladen als quasi Standalone Desktop Application hier für seinen Rechner. Man kann das aber auch einfach über ein CDN auf seiner Webseite einbinden. Eine Frage? Aha. Alles klar. Fast alle. Okay, Flashpoint, eine Sammlung von Flash-Games. Schaue ich gleich mal nach. Genau, aber wie gesagt, Flash wurde ja oft auf irgendwelchen Webseiten eingebunden. Das ist auch mit Ruffle einfach so möglich. Eine Zeile, dann läuft das Ding und ihr könnt es einfach als so Drop-In nehmen, um den alten Flash-Wrapper zu ersetzen. Finde ich super toll. Ich wollte, ja, schauen wir mal. Also, wir schauen zuerst nach Flashpoint, was sie mir empfohlen haben. Okay, Downloads. Ah, da gibt es das. Ist das? Database? Uff. okay, also da gibt es viel. Da gibt es viel. Wunderbar. Ja, mein persönliches Lieblingsspiel. Und seht ihr, da war Ruffle eingebunden. Brauche ich nur drauf klicken und schon kann ich Rainbow Dash Attack spielen. Ihr kennt doch alle Rainbow Dash Attack, oder? Nicht? Oh, das ist aber ihr kennt Robot Unicorn Attack. Ah ja, und das ist die bessere Variante davon. Aber egal, ich schweife ab. Ruffle.rs finde ich ein tolles Projekt. Schaut es euch an. Wir haben noch 8 Minuten. Oh. Die Musik läuft sogar. Gut. Wir haben noch 8 Minuten. Möchte noch jemand auf die Bühne kommen? Immer noch niemand. Dann rede ich weiter. Ihr könnt auch schon gehen, wenn ihr wollt. Wir haben morgen nochmal eine Session. Also, falls ihr sagt, oh ja, ich will noch was sagen, aber ich habe jetzt irgendwie, traue mich nicht spontan hochzukommen, ihr könnt mir wieder schreiben an pony@hdco.de. Morgen können wir dann nochmal eine Session machen. Ah, okay, nee, ich glaube, das wäre dann zu viel Fahrrad-Content. Ja, okay, eins zeige ich euch noch. Wer von euch kennt die Compose-Taste? Anybody knows what the Compose key is? Put your hands up, like really up, I want to see. Okay, this is another super cool trick. I'll show you. Compose key is something that old keyboards used to have. So, die Compose-Taste ist auf manchen alten Tastaturen zu finden, auf den neueren nicht mehr, aber man kann die einfach softwareseitig konfigurieren. Und das ist die magische Taste. Wenn ihr irgendwas schreiben wollt, was eure Tastatur nicht kann, mit der Compose-Taste könnt ihr es. Es ist unglaublich. Ich zeige es euch mal kurz. Moment. Da fehlt was, oder? Da fehlt der Kringel über dem A. Jetzt wie zur Hölle kriege ich den Kringel übers A? Keine Ahnung. Ich probiere mal Compose, O und A. Und dann habe ich einen Kringel über dem A. Mit der Compose-Taste könnt ihr Zeichen kombinieren, und zwar intuitiv. Jetzt keine Ahnung, ich habe hier einen Freund, der heißt Björn. Da fehlt was. Da fehlt der Strich durchs O. Ja, wie zur Hölle mache ich einen Strich durchs O? Ja, jetzt pass mal auf. Hier. Compose. Slash und O. Schon habe ich einen Strich durchs O. Das ist französisch Le Garçon. Da fehlt was. Da fehlt dieses kleine Häkchen unterm C, das CD. Was mache ich? Ich mache. Habt ihr eine Idee? Komma, probieren wir es. Compose. Komma. C. Garçon. Yeah. Und jetzt jemand TM sollte mich mal von der Bühne winken, weil ich wirklich schon zu lange hier oben stehe. Jemand, Compose, TM. Funktioniert! Also schaut es euch an, sucht nach Compose Key und schaut raus, findet raus, wie ihr das in eurem Betriebssystem konfigurieren könnt. Unter Linux, Kubuntu, Plasma kann man das einfach in den Keyboard Settings, how to configure Compose Key, dann könnt ihr die rechte Steuerung-Taste oder die Print-Screen-Taste oder sowas könnt ihr zuweisen, dann habt ihr einen eigenen Compose Key und könnt damit so geilen Shit machen. Und damit bedanke ich mich und wünsche euch noch viel Spaß auf der GPN.